Ich möchte gleich beginnen mit meinem Thema einsteigen. Der Herr möge uns die Augen öffnen, dass wir sehen die Wunder in seinem Wort, dass wir Geschichte, die er schreibt, verstehen. Das Thema lautet ja, das haben wir zu Genüge gehört, halte im Gedächtnis, und das gründet sich, Freddy hat das auch schon gelesen, auf 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 8. Ich darf es noch mal lesen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium. In dem Buch Gott, Menschheit und Ewigkeit von Erich Sauer. Erich Sauer war seinerzeit, denke ich, einer der bekanntesten Bibellehrer und Theologen. Und er schreibt unter anderem: Für das Herunterkommen der göttlichen Offenbarung sollte Israel die Aufnahmestelle sein. Eine Berufung, die ihren Mittelpunkt und ihre Krönung schließlich darin findet, dass zuletzt nicht nur Gottes Wort, sondern Gott selbst kommt. Nicht nur seine Propheten, sondern sein Sohn. Damit aber wird Israel zum Absteigequartier des Welterlösers, zum Brückenkopf des aus der Ewigkeit erscheinenden, zur Heimat des gottgesalbten Messias und durch ihn zur Geburtsstätte der christlichen Gemeinde. Also die Geburt der christlichen Gemeinde, so wie wir hier heute Morgen sitzen unter anderem, entspringt dem Heilsplan Gottes mit Israel. Vor Grundlegung der Welt hat er diesen Plan für die Gemeinde gefasst und da natürlich auch Israel im Blickfeld gehabt und erwählt: Abraham, Isaak, Jakob, David und zum Schluss Jesus, der aus diesem Volk kommt. Gemeinde Jesu in der Nationenwelt gäbe es nicht ohne den Juden Jesus Christus. Und es gibt auch keine zukünftige Prophetie, es gibt kein messianisches Reich ohne die Wiederkunft dieses Juden Jesus Christus. Ich habe es heute Morgen für mich noch gelesen in der Apostelgeschichte Kapitel 1. Da sagen die Engel bei der Himmelfahrt Jesu: Er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das war in Israel auf dem Ölberg, bei Bethanien. Da waren Juden, gläubige Juden dabei. Da gab es auch orthodoxe Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich dagegen stellten. Da herrschten die Römer. Jesus wird in dieses Land, in dieses Volk zurückkehren. Und darum ist die Existenz wichtig. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, aus den Toten auferweckt, aus dem Samen Davids, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium. Ich möchte drei Punkte gerne beleuchten. Der erste Punkt wäre: gegen das Vergessen, also halte im Gedächtnis. Wir machen einen Blick in die Geschichte und Gegenwart. Und ich habe einfach nur einige Beispiele zusammengesammelt. Vielleicht werden die Beispiele manchen nicht gefallen. Aber wir wollen uns ja erinnern, um im Gedächtnis zu behalten und eben nicht zu vergessen. Was passiert, wenn man es vergisst? Die römisch-katholische Kirche damals hat ja ganz schnell Israel aus dem Programm genommen. Mit fürchterlichen Konsequenzen für dieses Volk. Aus dem Gedächtnis gestrichen. Und leider auch in der Reformation haben die Reformatoren Israel kaum noch einen Stellenwert beigemessen. Ich sagte, mit schrecklichen Konsequenzen. Und ich möchte einige dieser Konsequenzen in Erinnerung rufen. Es war 1942, im Anschluss an die Wannsee-Konferenz in Berlin. Ich bin dort selber mal gewesen, in dieser Villa, habe sie besucht, wie die Menschen dort saßen und die Endlösung der Judenfrage behandelten und beschlossen. Ein christliches Volk, das das nicht mehr im Gedächtnis hatte. Und da gibt es viele Anekdoten. Eine: 1942 hat die Gestapo bzw. die Nazis ein Gesetz herausgegeben, das Juden verbot, Haustiere zu halten. Man muss man sich mal vorstellen. Und da schreibt eine jüdische Frau: Wir hatten einen Wellensittich. Als nun die Verordnung uns erreichte, dass Juden das Halten von Haustieren verboten sei, konnte sich mein Mann nicht von diesem Tier trennen. Vielleicht hat ihn jemand angezeigt, denunziert, denn mein Mann erhielt eines Tages eine Vorladung von der Gestapo. Nach vielen angstvoll durchlebten Wochen bekam ich von der Polizei eine Karte, dass ich gegen Zahlung einer Gebühr von 3 Reichsmarks die Urne meines Mannes abholen soll. Folge des Vergessens in einem christlichen Volk. Ich lese gerade ein Buch, das trägt den Titel, ist ein biografisches Buch, also sehr gut recherchiert, bis ins kleinste Detail. Und das Buch heißt Auerbach. Und es trägt den Untertitel, wie der Antisemitismus den Krieg überlebte. Philipp Auerbach war Jude. Und er ist in dieser Zeit des Nationalsozialistischen Reiches oft gefangen genommen worden, in vielen Lagern gewesen, in Frankreich, woanders, er war zwischendurch in Belgien und so weiter und so fort. Und am Schluss steckte man ihn nach Auschwitz. Und der Biograf schreibt, man kann Auschwitz nicht beschreiben, wer es nicht erlebt hat. Jede Beschreibung ist zu oberflächlich von der Hölle Auschwitz. In der Nachkriegszeit wurde dann Philipp Auerbach, er hatte Auschwitz überlebt, da wurde er in München Staatssekretär. Und ihm oblag es, den Juden und anderen Gruppen, die unter dem Nationalsozialistischen Reich gelitten haben, diese Gruppen wieder einzugliedern in das deutsche System. Er hat auch dafür gekämpft, dass Deutschland wieder an Boden gewinnt. Und er hat dafür gesorgt, dass viele Juden, die auswandern wollten, das war mit seiner Aufgabe, nach Amerika oder nach Israel später oder nach England oder Frankreich und so weiter, dass ihnen geholfen wurde, dass sie die Papiere dafür wieder die hatten ja nichts mehr. Die hatten kein Vermögen mehr. Oft keine Papiere mehr. Viele von ihnen waren noch krank. Und man sagt, er hat sich Tag und Nacht für diese Menschen eingesetzt. Dann im April 1952 7 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs gab es einen Sensationsprozess in München gegen Philipp Auerbach. Es wurde ihm vorgeworfen, er habe Gelder veruntreut, was allerdings nicht stimmte, und 2 Jahre später ein Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtages auch feststellte und ihn total rehabilitierte. Philipp Auerbach stand vor dem Gericht als Angeklagter und er zitierte 1. Mose 14, 22, 23 die Aussage Abrahams gegenüber dem König von Sodom. Ich hebe meine Hände auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, dass du nicht sagst, du hast Abraham reich gemacht. Das Traurige war, sowohl die Richter in München als auch der Staatsanwalt waren ehemalige Nazis. Sie wurden wieder eingegliedert. Sie hätten eigentlich wegen Befangenheit gar nicht richten dürfen, sondern gerichtet werden müssen. Und sie machten dem Philipp Auerbach gegenüber unerträgliche, abwertende Bemerkungen während dieses Prozesses, denunzierten ihn und verurteilten ihn schließlich für 2,5 Jahre Gefängnis. Das war zu viel. Er, der sich so eingesetzt hat für Deutschland, für die Menschen, nahm sich noch am selben Abend das Leben. Er konnte nicht mehr. Der damalige Bürgermeister um diese gleiche Zeit, Karl Scharnagel, sagte, es war ja folgendermaßen, es gab ja viele Juden, die aus den Vernichtungslagern gekommen waren, dann auch und 1948, 49, 50, und das war diese Zeit, in der Philipp Auerbach da für die Menschen kämpfte. Und weil diese Juden und anderen Gruppen ja nichts mehr hatten, die hatten ja keine Gelder mehr, die hatten kein Vermögen mehr, ich sagte schon, viele von ihnen waren sogar krank, sie hatten keine Papiere, nichts mehr, und dann waren die auch in solchen Lagern in Bayern. Bevor sie dann, wenn sie überhaupt Genehmigungen bekamen, auswandern konnten nach Amerika oder wieder eingegliedert werden konnten, wieder Arbeit fanden in Deutschland. Und da waren die natürlich dann und mussten ja auch versorgt werden vom Staat und so weiter und so fort. Und da schrieb der Bürgermeister Münchens, Karl Scharnagel, und sagte, wenn die Juden ihre geringen Vergünstigungen nicht mehr erhielten, dann würde der Antisemitismus in Bayern auch verschwinden. So kurz nach dem nationalsozialistischen Reich. Eine Beruhigung würde erst eintreten durch die Auswanderung dieser Menschengruppe. Um 1950, 52. Man hat es nicht im Gedächtnis behalten, theologisch. Hat man es ausradiert. In Hamburg gab es nur ganz wenige Bänke, auf die sich Juden setzen durften. Es war ihnen verboten. Und auf die wenigen Bänke, auf die sich Juden setzen durften, stand geschrieben, für Juden und Hunde erlaubt. Aber es hat ja keiner was gewusst. Und heute? Anfeindungen verbaler, körperlicher Art nehmen zu, gerade auch in den Medien. Jemand schreibt dazu, man merkt schon, dass sich das Klima in Deutschland verändert. Das ist jetzt top aktuell, das ist jetzt unsere Zeit, 2023. Holocaust, Relativierung ist wieder im Trend. Heute werden wieder Sprüche gesagt, die vor 10 oder 20 Jahren nicht gesagt worden wären. Und auch in vielen christlichen Kreisen wird das Thema Israel, wir wollen es nicht in den Himmel erheben, darauf komme ich auch noch, ist ein säkulares Volk, aber es ist dennoch Programm des Gottes über alle Welt. In Schulbüchern, die von der Europäischen Union mitfinanziert werden, wird Hass geschürt gegen Israel. Terroristen bekommen von der palästinensischen Organisation, die besonders schlimm gehandelt haben und dabei verstorben sind, die Angehörigen bekommen bis zu 3.000 Euro Rente monatlich. Wo kommt das Geld her? Muss ich nicht sagen, oder? 2.500 Raketen sind bis September diesen Jahres von der Hamas auf Israel geschossen worden. Warum sagt da keiner was? Man hört gar keine Stimme. Es ist kein Gedächtnis für da. In Dänemark 2020 ist eine neue Bibelübersetzung erschienen, in der das Wort Israel gestrichen wurde. Als erster darauf aufmerksam machte der dänische Publizist Jan Forst, aus seiner Sicht praktiziere die dänische Übersetzung eine Ersatztheologie, die Israel den Status als Gottes ausgewähltes Volk nehmen soll. Ich darf Ihnen drei Beispiele geben aus dieser Bibel. Das erste Beispiel ist, als Josef mit Maria, seiner Frau, und mit dem Jesuskind in Ägypten war und dann aus Ägypten wieder zurückkehren wollte. Da heißt es in Matthäus 2,21, da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. In der Bibel steht nicht mehr Land Israel, sondern nur noch Heimat. Jesaja 43,1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Israel und Jakob hat man entfernt. So, dass es lediglich noch heißt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, der dich gebildet hat, kann man auf alle legen. Jeremia 33,7. Und ich werde das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden. Juda und Israel hat man gestrichen und nur noch eingesetzt meines ganzen Volkes. Halte im Gedächtnis. Und was tut man? Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. In der Kirchengeschichte wurde aus Israel die Gemeinde gemacht. Landesverheißungen wurden umgedeutet in geistliche Segnungen für die Kirche. Aus Jerusalem wurde Rom. Das ist interessant übrigens in diesem Zusammenhang. 2. Timotheus 2,8, halte im Gedächtnis. Und in diesem Kontext, nur ein paar Verse weiter, Vers 15, schreibt der Apostel Paulus, befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Was will er damit sagen? Ihr müsst unterscheiden, was wohin gehört. Die Bündnisse, welche Bündnisse, welche sind Geschichte, welche Bündnisse bleiben? Gemeinde ist deutlich von Israel zu trennen, zu unterscheiden theologisch. Wir kommen aus diesem Volk, geistlich gesehen. Unser Erlöser kommt aus diesem Volk. Verschiedene Zeitalter bleiben verschiedene Zeitalter. Das messianische Reich wird kommen, buchstäblich. Das ist nicht nur geistlich zu verstehen. Andere Beispiele halte im Gedächtnis. In Matthäus Kapitel 24, Vers 30 und in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 spricht die Bibel bzw. der Herr Jesus Christus von seiner Wiederkunft in großer Kraft und Herrlichkeit. Und es gibt Bibelübersetzungen, die sagen, dann wird der Menschensohn erscheinen und alle Geschlechter der Erde werden ihn sehen. Gute Bibelübersetzungen, zum Beispiel Elberfelder, ich glaube Schlachter auch, die schreiben Stämme des Landes. Stämme des Landes. Und dass das richtig ist, zeigt, dass sich diese Aussage ableitet von Sacharja Kapitel 12, Vers 10 bis 14, was auch zukünftig bei der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit geschehen wird. Es geht um Israel. Es ist richtig. Jawohl, es ist richtig. Das stimmt auch, Offenbarung 1, Vers 7, dass auch die ganze Welt ihn kommen sehen wird. Jawohl. Aber dennoch steht die Aussage heilsgeschichtlich, weil sie heilsgeschichtlich wichtig ist, in ersten Zusammenhang mit dem 12-Stämme-Volk Israels, weil das wiederhergestellt werden wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und sie werden Buße tun, sie werden an ihre Brust schlagen. Darum schrieb wahrscheinlich Spurgeon, ja, der, wann hat der gelebt? 1800, was weiß ich nicht, da Ende 19. Jahrhundert, glaube ich, ja. Also noch lange vor dem Zweiten Weltkrieg, noch lange vor der Wiederherstellung des jüdischen Volkes in Israel, der Staatsgründung, hat dieser Mann schon gewusst aufgrund des Bibelstudiums und geschrieben, ich denke, dass wir der Wiederherstellung der Juden nicht genügend Bedeutung beifügen. Wir denken nicht genug daran, dass gewiss, wenn es irgendetwas gibt, was in der Bibel versprochen wird, dann das, sagt dieser Erweckungsprediger damals. Und weil man diese Wahrheit nicht mehr beachtet hat, weil sie an Bedeutung verloren hat, weil man es nicht im Gedächtnis behielt, kam es zur sogenannten Ersatztheologie, vor der Paulus ja auch warnt. Ich habe da etwas Gutes gefunden von Dr. Benedikt Peters und er schreibt zu Römer Kapitel 11, Vers 18, das ist ja die Warnung des Apostel Paulus an die Nationen, rühme dich nicht gegen die Zweige. Kennen wir ja? Rühme dich nicht gegen die Zweige. Ich zitiere, die heidnischen Völker, die das Evangelium empfangen haben, werden hier gewarnt, sie sollen sich nicht überheben und sich davor hüten, die abgebrochenen Zweige, die Juden zu verachten oder gar zu verdammen. Und doch hat die christliche Kirche während Jahrhunderten genau das getan. Sie hat sich gerühmt, das wahre Israel zu sein. Dieses Rühmens wegen wird Gott sie stürzen. Schauen Sie sich unsere Kirchen an. Jetzt wird's heikel. Nehmen wir unser Liedgut. Ja, da gibt es ja welche, die regen sich sehr auf über modernes Musiktum innerhalb der Christenheit, der Gemeinde. Lass ich stehen, jeder hat so seinen Geschmack. Ich habe meinen auch. Man regt sich auf über modernes Musiktum. Aber keiner regt sich auf über Gesangbücher, in dem jüdische Begriffe genommen werden und einfach auf die Gemeinde gelegt. Wacht auf, ruft uns die Stimme. Der Wächter, seh hoch auf der Zinne oder wie? Ja? Oh, du Stadt Jerusalem. Und wenn Sie das Lied lesen, ja, Zion hört die Wächter singen, da. Da ist Gemeinde gemeint. Da ist gar nicht wirklich Jerusalem gemeint. Und da gibt es nicht wenig Lieder. Nicht wenig. Gut, ich lasse es stehen. Ich richte mich da jetzt nicht drüber auf. Aber das zeigt, wie normal das geworden ist. Ja? Die Kirche, die Gemeinde ist das wahre Israel, hat man dann immer gelehrt bekommen. Ich habe eine Bibelübersetzung, die ich sehr schätze eigentlich, ist eine etwas modernere Übersetzung. Ich benutze persönlich zum Bibelstudium gerne die Elberfelder Bibel. Aber wenn man mal so, ja, einfach so was lesen möchte, gut verständlich, dann ist die auch nicht so schlecht. Und da blätter ich in dieser Bibel und dann steht da als Überschrift über den Jakobusbrief. Sie kennen den Jakobusbrief, ja? Da steht als Überschrift über den Jakobusbrief: Brief des Jakobus an das Volk Gottes. Und so heißt es dann auch im ersten Vers, Jakobus Kapitel 1, Vers 1, es schreibt Jakobus, ein Sklave Gottes und des Herrn Jesus, des Messias, an das Volk Gottes, das in der Fremde lebt. Ja, gut. Aber normalerweise sagt man ja, die Gemeinde ist ja das Volk Gottes. Also das geht auch so an Israel vorbei. Wörtlich aber muss es heißen, und so steht es auch in den wirklich, meine ich jetzt, guten Bibelübersetzungen. Da heißt es, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen in der Zerstreuung. Warum schreibt man das nicht? Ah gut, der Übersetzer, der macht dann zwar unter einem Stern eine Anmerkung, das muss ich zugute halten, und da steht dann wörtlich die 12 Stämme in der Diaspora. Also er korrigiert das. Aber ich sage mir, warum hast du nicht gerade so, warum steht das denn da nicht? Hättest du doch gerade reinschreiben können so, dann brauchst du keine Anmerkung, nimm nur Platz weg. Ja, da wäre doch alles klar gewesen. Auch Evangelien. In den meisten christlichen Kreisen bleibt in den Evangelien gar nichts mehr übrig für Israel. Wird gar nicht beachtet, dass dieses zuerst für Israel geschrieben worden ist und dass es um das messianische Reich geht, das vom Himmel regiert wird, wenn der Herr Jesus Christus zurückkommt. Und dann in einem Bücherregal, ich sage Ihnen nicht wo, in einem Bücherregal steht auf dem Flur, auf unserem Flur, ich wollte ja nicht sagen. Da können wir Mitarbeiter, also im Missionswerk, da können wir Mitarbeiter manchmal dann hingehen und wenn wir was nachschlagen wollen, dann können wir das dann nachschlagen. Ja, und ich gehe da eines Tages hin und gucke in das Bücherregal, viele Auslegungen, eine ganze Reihe Auslegungen, auch über die Bücher des Alten Testamentes. Und da ist zum Beispiel ein Buch, du hast das erwähnt, Ariel, glaube ich, heute, Hosea Kapitel 14, ne? Hosea Kapitel 14, also, und da geht es ja ganz deutlich um Israel, ist uns allen klar. Und da steht, da wird dieses Buch, Hosea-Buch, die Auslegung des Hosea-Buches, wird betitelt mit das Buch des Werbens Gottes um seine Kirche. Ich sage, hä? Hosea-Buch, das Buch des Werbens Gottes um seine Kirche. Ja, hoppla. Ist doch gar nicht wahr. Und tatsächlich, der Inhalt dieses Buches wird auch alles, oder das größte Teil, wird dann auch tatsächlich auf die Kirche, auf die Gemeinde und so weiter, auf die Christenheit angewandt. Dabei jeder, der Hosea liest, und man weiß, das ist ein prophetisches Buch, das ist das Werben Gottes um seine untreu gewordene Ehefrau Israel. Und das Hosea-Buch zeigt, wie Gott am Schluss mit diesem Volk wieder zurechtkommt und es Erlösung findet und Vergebung findet. Ist doch traurig. Nehmen wir den zweiten Hauptpunkt gegen das Vergessen, halte im Gedächtnis. Eine ernstzunehmende Mahnung, die der Apostel Paulus hier von sich gibt und nicht nur an dieser Stelle, auch an anderen Stellen. Das ist interessant, dass er das immer wieder tut. Jesus Christus kam als Jude. Wo ist der König der Juden? Er lebte als Jude. Er brachte uns das Evangelium in diesem Land und Volk. Er starb als Jude, das ist Jesus aus Nazareth, der Judenkönig. Er ist als Jude gen Himmel gefahren und er wird als Jude wieder zurückkommen. Jesus ist wahrer Mensch, er ist wahrer Gott von Ewigkeit her, aber er ist auch wahrer Mensch geworden. Und als wahrer Mensch ist er gen Himmel gefahren und hat seine jüdische Identität nie abgelegt. Vergessen wir das nicht. Paulus macht in seinem Brief an Timotheus darauf aufmerksam. Und wir müssen wissen, der Timotheus, der war ja als, ich sag mal, als Pastor eingestellt, ja, in Ephesus, also mitten in der Nationenwelt. Und da schreibt also der Paulus dem Timotheus, der in Ephesus arbeitete: Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium. Das war dem Paulus ganz wichtig. Er sagt, du, der zweite Timotheusbrief, das ist mein Testament, das ist mein letzter Wille. Ich stehe kurz vor dem Tod, ich werde sterben. Vergiss das bitte nicht, Timotheus. Das ist Teil meines Evangeliums, das ich verkündigt habe, das Gott mir auferlegt hat, das Jesus Christus mir gegeben hat. Und in Römer Kapitel 9 bis 11 legt er es ja überaus deutlich dar, deutlicher als jeder andere Apostel, deutlicher als die sogenannten Judenapostel, legt er das Programm Gottes mit Israel dar und dass es eine Zukunft hat. Ausgerechnet der Nationenapostel verkündigt es den Nationen: Vergesst nicht, dass Jesus aus dem Geschlecht David kommt. Paulus hätte doch sagen können, stellen wir mal hypothetisch fest, ja, Paulus hätte doch sagen können, hätte doch gereicht, wäre doch eigentlich auch alles gesagt gewesen. Du, Timotheus, halte im Gedächtnis Jesus Christus, auserweckt auf den Toten, aus den Toten nach meinem Evangelium. Hätte doch gereicht, oder nicht? Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten nach meinem Evangelium. Das reicht ihm nicht. Er macht den Zusatz: aus dem Geschlecht David. Also, Bestandteil seines Evangeliums, seiner Verkündigung war auch Israel. Er hat auch sehr richtend über Israel gesprochen. Er hat gesagt, sie haben keine Entschuldigung. Er hat gesagt, Gottes Gericht über dieses Volk ist recht und ist wahr. Und sie können sich nicht rausreden. Er ist hart mit Israel ins Gericht gegangen. Entschuldigung. Aber er hat auch verkündigt, am Schluss wird Israel gerettet. Jesus ist kein, ja, niemand, der aus dem Katholizismus kommt. Jesus ist kein Arier. Jesus kommt nicht aus der Reformation. Er ist kein Römer, er ist kein Germane, er ist kein Perser, er ist kein Afrikaner. Mir hat mal jemand gesagt, so ein richtiger eingefleischter Schweizer, als wir die Schweizer Staatsbürger wurden, war ganz stolz. Und er sagte mir: Ja, du bist jetzt Schweizer. Aber eins sage ich dir, Norbert: Eidgenosse bist du nicht. Ja, gut, hat er recht, ne? Lassen wir's. Da ist die Verkündigungskirche, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon in Israel war, war sicherlich auch in der Verkündigungskirche in Nazareth, ja? Das ist ja, die ist, mir gefällt sie sehr gut, ich finde das eine sehr schöne Kirche und ich bin da eigentlich immer auch recht gerne. Und das ist ja die Kirche, wo angeblich Gabriel, der Engel Gabriel, der Maria angekündigt hat, die Geburt Jesu. Und darum sind dann auch viele an der Außenmauer so. Auf diesem Gelände sind dann auch so, wie nennt man das denn, Fresken oder Steinikonen oder so Gebilde immer von wird immer Maria dargestellt, die große Maria, und dann mit ihrem Baby auf dem Arm. Ja? Und da hat quasi jede Nation ihr Bild da. Sieht gut aus. Ja? Aber da sieht man einen afrikanischen Jesus. Der ist dunkel. Da sieht man einen japanischen Jesus. Der hat so kleine Augen. Da sieht man einen blonden skandinavischen Jesus, da sieht man einen bulgarischen Jesus, einen französischen Jesus. Ich meine, ist ja klar, es ist ja irgendwie, ich will das gar nicht mal so abwertend jetzt sagen, aber Jesus ist ja für alle Menschen gekommen und er ist ja auch aller Heiland und er ist ja für jeden auch alles geworden. Er ist für die Armen der Arme geworden. Er ist für die Japaner der Japaner geworden in dem Sinne, ja, was die Erlösung betrifft. Aber seine eigentliche Identität, Nationalität ist nun mal Matthäus 1,1, Buch des Geschlechtes Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Da schreibt jemand dazu als Kommentar: Eine der offensichtlichsten Auswirkungen der Substitutionstheologie, Ersatztheologie, in der traditionellen Christologie ist die Tilgung des Jüdischseins Jesu vom christlichen Bekenntnis. Halte im Gedächtnis. Es ist bemerkenswert, dass die großen Glaubensbekenntnisse zu diesem Punkt schweigen und sich lediglich mit der Bestätigung des Menschseins Christi begnügen. Doch in der Heiligen Schrift ist nicht nur das Jüdischsein Jesu, sondern auch seine davidische Abstammung ein zentraler Bestandteil des Evangeliums. Und das schreibt ja Paulus auch immer wieder, auch an anderen Stellen. Ist ja interessant, dass er das gerade im Römerbrief schreibt, ja? Rom dann später wird Jerusalem und die römisch-katholische Kirche und Paulus schreibt schon ganz früh den Römern, ja, Kapitel 9 bis 11, was Gott vorhat mit diesem Volk, oder Kapitel 1, Vers 3, von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Warum schreibt er das denn so, wenn ihm das nicht wichtig wäre für Rom? Kapitel 9, Vers 4 und 5. Die Israeliten sind, deren die Väter sind, aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Das ist mir meine wichtige Botschaft gewesen. Halte im Gedächtnis, und da komme ich zum dritten, letzten Punkt, im Blick auf die Zukunft. Wir sind keine Israel-Fantasten. Wir sind keine Israel-Fanatiker, das möchte ich sagen jetzt an dieser Stelle. Auch die Palästinenser lieben wir. Auch die Nordkoreaner. Die brauchen alle Jesus. Ich bete für, wie heißt er, Kim Jong-un? Ja, ich bete für ihn. Ich bete auch für den iranischen... Genau, Sie wissen, wen ich meine. Ne? Ja, ich habe sie aufgeschrieben, jetzt auswendig die Namen. Ja, ich bete für die Leute, ich bete für diese Völker. Für die ist Jesus Christus gekommen. Und jeder Jude braucht auch Jesus und ist ohne Jesus verloren. Wir müssen nicht zu dem Staat Israel politisch, jetzt sagen wir mal, politisch stehen oder sagen, ja, das ist alles gut, was die machen. Wir haben gehört, ja, Ariel, die Justizreform und der Streit in Israel und das Volk ist wirklich also ziemlich hart auch und sie streiten sich auch viel und sind intern gegeneinander und so weiter. Man kann es zum Teil auch arrogant, man kann das aber auch verstehen, weil wenn ein Volk fast von der ganzen Welt täglich nur angegriffen wird, immer kritisiert wird, immer befeindet wird, immer wieder neue Resolutionen, dass man sich dann im Charakter verändert, das kann ich auch verstehen. Und dann die Orthodoxen im Land. Bitte, ich habe es dieser Tage gelesen. Jesus sagt ganz deutlich, die werden ja von manchen so chauffiert, ja, die Orthodoxen. Jesus hat gesagt, wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Und er hat ihnen gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Den frömmsten Juden hat er das gesagt. Gott geht selbst sehr kritisch mit seinem Volk um, durch die Bibel hindurch. Aber, wenn wir untreu sind, Gott bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann es nicht. Er ist auch treu in seinen Gerichten, er ist auch treu in seinem Zorn. Wir haben gestern die Geschichte Israels gehört, ja, gesungen bekommen. Aber er hat immer wieder angeknüpft in seiner Liebe. Gottes Treue wird letztlich siegen, seine Verheißungen werden triumphieren. Gottes Gnadengaben und Berufungen sind unbereubar. Sehen Sie, wir dürfen uns Erinnerung rufen, dass Jesus rechtmäßig der Erbe auf den davidischen Thron ist. Und es kann kein zukünftiges messianisches Reich geben ohne ihn als König. Das ist eine gottgegebene, israelbezogene Verheißung. Und das erklärt uns die Bibel. Ich meine jetzt das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, ist, ich würde sagen, ein rein prophetisches Buch. Da geht es um die Zukunft, zu einem großen Teil um die Zukunft. Und da sieht man doch, wenn man die Offenbarung liest, wie jüdisch dieses Buch wieder geprägt ist. Da treten, ich denke, dass es tatsächlich zwei Personen sind, die zwei Zeugen, ja, Juden, oder die 144.000. Ich gehe davon aus, dass es wirklich 144.000 Versiegelte sind. Und man sieht auch die ganze Symbolsprache, die Zahlen, ist alles wieder jüdisch, jüdisch, jüdisch. Und da wird als die Siegel gebrochen werden, Offenbarung Kapitel 5, nicht wahr? Und da ist niemand fähig, das zu tun. Und der Johannes ist ganz entsetzt und dann kommt ein Ältester und sagt ihm, du sei nicht traurig. Es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Die Wurzel Davids, sagt er. Er wird zukünftig die Welt richten. Als Jude. Die Völker haben immer die Juden gerichtet. 2000 Jahre und länger. Eines Tages wird ein Jude die Völker richten. Und dann im letzten Kapitel der Offenbarung, da heißt es ja, Kapitel 22, ich lese Vers 16 und 20 auszugsweise, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids. Ist interessant, ja? Ich bin die Wurzel Davids. Was heißt? David kommt eigentlich von mir. Und ich bin der Spross Davids. Das heißt, ich komme von David. Als ewiger Gott kommt David aus ihm. Aber in seiner Menschwerdung kommt er aus der Linie Davids. Und da sagt er am Schluss der Bibel in Offenbarung Kapitel 22, dass er immer noch diese Wurzel und auch der Spross Davids ist. Und dann in Vers 20 schreibt er ja, es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Und um das Thema zu Ende zu bringen, man könnte ja noch sehr viel da ausführen, vergessen wir nicht, Jesus kommt zurück, biblische Prophetie wird sich erfüllen. Es ist eine wirklich atemberaubende Zeit, finde ich, in der wir leben, ja? Auch was im Nahen Osten da vor sich geht. Und in der ganzen Welt ist ja bald nicht mehr auszuhalten. Könnte ich mich selbst entrücken, wäre ich schon weg. Na ja, gut. Aber wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, in Kraft und Herrlichkeit, wird er die Völker versammeln. Und was wird das Kriterium des Urteils sein? Israel. Ja, es geht dann um gläubig gewordene Juden während der großen Trübsal, also während der Zeit vor seiner Wiederkunft. Aber diesbezüglich sagt der Herr dann, Matthäus 25, lest da jetzt auch, kann nicht alles lesen, 31, 32. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron, auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Ja, wo denn? Wenn er kommt, wenn er wiederkommt. Jerusalem. Und alle Nationen werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, so wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wir wissen dann, wie das geht. Ja? Da gibt es Menschen aus den Nationen, die irgendwie Israel geholfen haben, wie das auch im nationalsozialistischen Reich gewesen ist. Es gibt ja die Bäume der Gerechten da in Yad Vashem, ja? Deren wird auch gedacht. Denken wir an Schindler. Schindlers Liste und so weiter. Ich habe das mal erlebt. Ich bin in Auschwitz gewesen. Ich habe Auschwitz besuchen dürfen. Und dann waren wir nachher in der Nähe von Auschwitz, waren wir in einer Synagoge. Und in der Synagoge, da war so ein Synagogenvorsteher oder Aufpasser, ein Jude, ganz ein alter Mann. Der sprach aber Deutsch. Und dann guckt er mich an und sagt er mir, weißt du, warum ich hier sitze? Ich sage, nein, ich stand auch auf Schindlers Liste. Das hat mich bewegt, kann ich Ihnen sagen. Das hat mich bewegt. Der Herr ist gerecht. Und der König wird antworten zu ihnen und sagen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Und da geht es um Juden. Die Völker werden gerichtet. Da gab es im nationalsozialistischen Reich, sogar in Auschwitz gab es, das lese ich in dem Buch Auerbach übrigens, ja, da gab es SS-Leute, da haben die sich die Gefangenen gefragt, warum, wieso ist der Mann in der SS? Die haben die betreut, die haben die versorgt. Die haben gesehen, dass die nicht hingerichtet wurden. Wenn es eben ging, ging ja meistens nicht, aber die haben versucht zu helfen. Die gab es auch. Gott sei Dank. Halte im Gedächtnis. Halte im Gedächtnis. Ihr Lieben, lasst es Teil unserer Verkündigung sein. Es ist nicht der Hauptbestandteil. Hauptbestandteil ist das Evangelium Jesu Christi, die Erlösungsbotschaft und auch die Lehre, seine Lehre, die er uns weitergibt, nicht zuletzt durch seine Apostel und so weiter und so fort. Aber eben diese Apostel lehren uns, dass wir auch das nicht vergessen. Gott hat noch ein Ziel mit diesem Volk und er kommt zum Ziel. Durch schwere Zeiten stehen ihn noch bevor. Aber ich bete immer, Herr, lass mich auch lass uns Maranatha-Rufer sein, aber auch Rufer auf Zions Mauern für Israel. Aber dabei die andere Welt nicht vergessen. Die Völker, die Israel hassen, sind von Gott geliebt. Für die ist Jesus auch gestorben. Vergessen wir das nicht. Darf ich noch beten? Ja, liebevoller Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus danken wir dir. Wofür, Herr? Für deine Treue, für deine Unwandelbarkeit, dass dich deine Gnadengaben und Berufungen nicht gereuen. Das sehen wir in der ganzen Geschichte des jüdischen Volkes. Sie haben immer und immer wieder versagt. Auch wir als Christen, auch individuell, Herr, wir versagen doch, ich versage doch immer wieder. Im kleinen Kreis, im großen Kreis. Und du? Du bist treu und du hältst fest. Und du hast uns versprochen, ich bringe euch ans Ziel. Seid nur getrost. Seid nicht ungläubig, sondern gläubig, sagst du. Gib mir deine Hand. Bring mir das, was dich bedrückt. Ich vergebe dir. Ich schenke dir ewiges Leben. Und ich bringe dich dahin, wo ich bin. Herr, bitte komme bald.